Und das war natürlich das große erklärte Ziel.
AOR Melodic Rock für die Charts.
Kam nicht auf Platz 1 wegen Michael Jackson.
Jet Black, Johnny B.
Ein wenig Zucker.
Major Tom.
Raketen.
Rocketman.
Kriegsgötter.
Das haben die alles da drauf geknallt.
Skin on Skin, Let the Love Begin.
Das ist schon verrückt.
Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Wir meandern ja in diesem Podcast ein wenig zwischen den Stilen der 80er und während wir letztes Mal mit Enya einer ätherischen Stimme und den Synthesizern gehuldigt haben, werden heute wieder die Gitarren aufgedreht, jedenfalls ansatzweise. Außerdem war ich beim Friseur und habe mir eine topmodische Voku-Hila-Frisur schneiden lassen. Jedenfalls war das vielleicht topmodern, wenn wir unseren Blick auf die britische Industriestadt Sheffield im Jahr 1987 richten. Wir sprechen heute über eine Band und über ein Album, das diese Band in die Riege der Hardrock-Superstars aufsteigen ließ. Es geht um Def Leppard und ihr Album Hysteria von 1987. Mein Name ist Eckhard Maronde und immer wenn im Boys of Summer Podcast die Gitarren aufgedreht werden, habe ich einen Gast im Studio, der kompetent und mit jeder Menge Herzblut Auskunft geben kann. Er ist Musikjournalist und Musiker bei Task Force, Toxicator und Darkness. Herzlich willkommen, Dominik Rothe.
Ja, hallo Eckhard, vielen Dank für die erneute Einladung. Wobei man muss ja jetzt sagen, so disclaimermäßig, ganz so hart wird es ja heute tatsächlich nicht.
Ja, da hast du recht. Es ist eigentlich so eine... Na, ich möchte es gar nicht verraten. Aber wir sprechen heute über ein Album, das ähnlich wie Whitesnakes 1987 oder 1987 erfolgreich war. Und zwar das Album heißt Hysteria, also Hysterie. Und es hat sich auch wie geschnitten Brot verkauft.
Ja, und kam ja sogar im selben Jahr raus.
Genau. Dieser Erfolg, der hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also Hysteria war jetzt nicht das erste Album. Wie ging das bei denen los und wie sind die eigentlich einzuordnen? Also aus welcher Szene kommen die eigentlich?
Puh, das ist natürlich bei Def Leppard, je nachdem, wen man fragt und welche Phase der Band dieser jemand dann zu Rate zieht, da gibt es ja schon eine große Bandbreite an Szenen, wo man die zuordnen kann. Ganz am Anfang, so auf den ersten, ja, zwei Platten, ja schon noch irgendwie Teil der New Wave of British Heavy Metal Anfang der 80er mit On Through the Night und High and Dry, dann so sehr so in derselben Suppe gekocht wie Iron Maiden oder Judas Priest und Saxon zu dem Zeitpunkt, auch wenn ich sagen muss, ich finde selbst da hört man schon, dass diese Band immer so ein bisschen melodischer sein wollte als jetzt ihre Zeitgenossen. Und spätestens auf ihrem dritten Album Pyromania, das 83 dann rauskam, haben sie da ja auch gar keinen Hehl mehr draus gemacht. Also das hatte ja schon mit New Wave of British Heavy Metal eigentlich gar nichts mehr zu tun. Mit so Songs wie Rock of Ages oder Foolin' Photograph und so. Das war ja dann schon eher so AOR Melodic Rock für die Charts. Aber dann nochmal 4 Jahre später auf Hysteria haben sie das dann, diesen AOR-Faktor, würde ich sagen, auf 11 gedreht. Also das letzte bisschen... Das letzte bisschen Rotz und Dreck, was da auf Pyromania vielleicht hier und da in den Riffs oder so noch durchklang und auch in der noch nicht ganz so super glatten Produktion auf Hysteria, alles ausgemerzt. Da ist jetzt wirklich absoluter Hochglanzrock angesagt, der keinem mehr wehtut, aber dafür sich Millionen um Millionenfach verkauft hat.
Eigentlich ein ganz schöner Aufstieg. Also wenn man sich mal anschaut, woher die Band kommt. Du sagst natürlich so aus der Szene New Wave of Heavy, British Heavy Metal und sie kommen aus Sheffield. Und Sheffield hatten wir tatsächlich schon zweimal im Boys of Summer Podcast. Da kamen nämlich The Human League und ABC auch her. Und die haben eigentlich in ihrer Musik so das komplette Kontrastprogramm zu ihrer Heimatstadt gemacht. Also Sheffield, eine graue, triste Arbeiterstadt mit Bergbau und Industrie. Und dann machen sie halt wirklich so dieses Hochglanz, Bubblegum, was weiß ich, Comic Gegenprogramm. Und Def Leppard sind da ja auch irgendwie gelandet.
Ja, würde ich unterschreiben. Also es ist ja quasi fast schon auf Hysteria manchmal, in manchen Momenten fast schon Synth-Pop, nur dann mit zu viel Gitarren, um es dann doch, also um es dann wirklich noch in dieses Genre reinschmeißen zu können.
Okay, und sie hatten natürlich auch zwei Gitarristen, die beschäftigt werden wollten.
Ja.
Jetzt liegt ja zwischen Pyromania 1983, was ja schon sehr erfolgreich war. Mhm. Das Album war in den USA bis auf Platz 2 gekommen und kam nicht auf Platz 1 wegen Michael Jackson tatsächlich, Thriller.
Ja, das ist ja auch ein valider Grund, dann nicht auf Platz 1 zu landen, ne?
Ja, ja gut. Aber da haben sie natürlich ein bisschen Blut geleckt. Und dann sollte eigentlich recht schnell der Nachfolger irgendwie, ich sag mal, produziert werden, geschrieben werden. Und ja gut, dann war natürlich auch ein ordentliches Budget da. Also das heißt, irgendwie ein Studio zu buchen war jetzt überhaupt kein Problem. Das heißt, man konnte dann ja im Studio eigentlich sich dran machen, neue Songs zu schreiben. Jetzt hat es allerdings 4 Jahre gedauert. Was ist da alles passiert?
Also zum einen haben Def Leppard erstmal nach der Vorproduktion, wo sie so ein paar Songs schon mal in groben Zügen entwickelt hatten, versucht, mit dem Produzenten Jim Steinman die Platte aufzunehmen. Was aber nicht so funktioniert hat. Irgendwie.
Jim Steinman, also Meatloaf, ja. Ne, der Buddy von Meatloaf.
Genau.
Das hat nicht funktioniert.
Das hat nicht so funktioniert. Irgendwann im Laufe des Produktionsprozesses stellte sich dann doch für die Band heraus, dass der nicht die richtige Wahl war. Und dann musste man da natürlich erstmal gucken, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Sie haben dann letztendlich den Matt Lang wieder rangeholt, mit dem sie an Pyromania ja auch schon zusammengearbeitet hatten, der die Platte schon produziert hat. Also dann quasi gesagt, okay, jetzt irgendwie mit wem Neuem hat nicht funktioniert. Also setzen wir jetzt lieber auf ein altbekanntes Pferd, wo wir schon wissen, wie der Hase läuft und mit dem wir auf jeden Fall klarkommen. Aber dieser Produzentenwechsel hat natürlich viel Zeit gekostet. Aber was wohl noch viel eindringlicher den Produktionsprozess dieser Platte beeinflusst und dann vor allem auch verlängert hat, war sicherlich der Unfall von Schlagzeuger Rick Allen am 31. Dezember 1984. Da ist er mit seinem Auto verunglückt und ja, ihm musste in der Folge dieses Unfalls der linke Arm amputiert werden, was natürlich für einen Schlagzeuger oder generell jeden Musiker, der ein Instrument irgendwie spielt in der Band, schon die Frage stellt, geht das jetzt überhaupt noch?
Mhm.
Und genau vor der Frage standen Def Leppard dann natürlich irgendwie auch. Also und Rick Allen, können wir überhaupt jetzt in dieser Konstellation nach diesem Unfall noch weitermachen? Die Band ist dann einen Weg gegangen, den, wie ich finde, man ihnen wirklich hoch anrechnen muss. Denn anstatt zu sagen, ja gut, Rick, irgendwie jetzt mit einem Arm, so kann man halt kein Schlagzeug spielen, tut uns leid, aber wir müssen jetzt wen Neues suchen, wo im Zweifel ja wahrscheinlich sogar jeder irgendwie noch Verständnis für gehabt hätte, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Rick Allen selbst auch sehr daran gezweifelt hat, dass er jemals wieder Schlagzeug spielen wird nach diesem Unfall. Mhm. Aber diesen Weg sind sie nicht gegangen, was ja doch der etwas einfachere vielleicht gewesen wäre. Und stattdessen haben sie dem Herrn Allen dann ein extra Drumkit bauen lassen mit viel elektronischer Unterstützung, dass es ihm dann erlaubt hat, weiter Schlagzeug zu spielen für die Band. Aber so ein Prozess, sowas zu entwickeln, dauert natürlich auch seine Zeit und das hat dann auch viel dazu beigetragen, dass Hysteria so lange hat auf sich warten lassen.
Genau, aber da war natürlich die Technik zu dem Zeitpunkt natürlich schon ein bisschen weiter. Also es gab halt Anfang der 80er Jahre schon die ersten elektronischen Drums, also Simmons Drums, das sind diese wabenförmigen Drumpads, die kamen halt so ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf und die hatten, was man denen immer, also was selbst absolute Drumcomputer-Hasser gesagt haben, dass die doch noch auch natürliche Klänge eigentlich erzeugen können. Also offensichtlich waren die gesampelten Klänge, die dann rauskamen, doch noch sehr natürlich. Oder konnten es sein, zumindest. Rick Allen spielt seitdem so ein Schlagzeug, das heißt, wo er dann halt, dann seinen linken Arm halt nicht braucht und dann stattdessen, statt des linken Arms mit dem Fuß dann weitere Pads ansteuert. Und wie klingt das? Also wir haben dann letzten Endes, das erste Ergebnis war dann ja Hysteria 1987. Wie klingt das?
Also auf dem Album merkt man natürlich, also es klingt, das Schlagzeug klingt dann schon sehr viel, ich sag mal, wenn man es böse sagen will, halt irgendwie klinischer als vorher, weil jetzt eben so viele elektronische Samples und Ähnliches zum Einsatz kommen, damit Rick Allen das Schlagzeug eben überhaupt noch bedienen kann. So ganz wie so ein klassisches akustisches Schlagzeug klingt es ja dann natürlich nicht mehr, ne? Das ist ja bei der Vorgeschichte völlig klar. Aber ich finde, im Kontext des Albums, wie die Platte produziert ist, passt dieser Schlagzeug-Sound dann halt sehr gut da rein. Es ist ja schon wirklich eine von vorne bis hinten extrem und wirklich extrem glatt gebügelte Scheibe. Also auch die Gitarren haben ja kaum noch irgendwie Verzerrungen drauf. Das ist ja wirklich auch auf so ein Mindestmaß zurückgefahren, damit man es irgendwie noch bei Rockmusik einordnen kann. Und da passt dann dieser etwas synthetische, synthy-mäßige Schlagzeug-Sound halt auch ganz gut rein. Zumal ja auch viel so Synthesizer zumindest im Hintergrund dann gerne mal irgendwie noch mitlaufen, um dem Ganzen mehr Volumen zu geben. Ne? Also es ist ja nicht nur das Schlagzeug, das jetzt diesen leichten Synth-Pop-Vibe da in die Songs auf Hysteria mit reinbringt.
Also wenn man den, oder zum Beispiel auf den Bass achtet,
der ist komplett programmiert. Der ist meines Wissens nach ist der wirklich komplett programmiert auf der Platte. Da wurde nicht ein Basston wirklich eingespielt.
Okay, ja. Also das heißt, da hat man dann einfach die, wie sagt man, die Not zur Tugend gemacht und man hat dann komplett einfach alles umgekrempelt. Ja.
Also auch das sicherlich eine Entscheidung, um so einen in sich stimmigen Klangkosmos irgendwie zu schaffen.
Das Album wurde ein Riesenerfolg, aber jetzt nicht sofort eigentlich. Also die Band hatte natürlich schon einen gewissen Status. Also wie gesagt, ne, wenn man mit dem Album in den USA auf Platz 2 in den Charts ist, dann ist es natürlich schon eine große Sache. Die Band hatte einen Namen. Trotzdem sind die ersten Singles, waren gar nicht so erfolgreich, die ausgekoppelt wurden. Und es wurden am Ende, also wir haben 12 Songs auf dem Album. Es wurden am Ende 7 Singles ausgekoppelt.
Das ist schon verrückt. Sowas kennt man ansonsten nur von jemandem wie Michael Jackson oder so.
Ich wollte gerade eben sagen, genau, das wäre der Name, der mir jetzt auch eingefallen wäre.
Aber war ja auch das erklärte Ziel der Band, nachdem es mit Pyromania nicht mit Platz 1 geschafft hat, wegen Thriller, haben sie dann gemeinsam mit Matt Lang beschlossen, okay, wir machen jetzt quasi das Rock-Äquivalent zu Thriller, ein Album, wo jeder Song Potenzial hat, eine Hitsingle zu werden. Und wenn man dann schon 7 Stück davon auskoppelt, scheint das ja zumindest auch ganz gut funktioniert zu haben. Auch wenn jetzt die ersten Singles vielleicht nicht so durch die Decke gegangen sind, aber Songs wie dann Pour Some Sugar on Me oder später noch Love Bites waren ja dann doch Chartbreaker, wie sie im Buche stehen.
Absolut. Wenn ich zurückdenke, dann denke ich immer an die erste Single, Animal. Auch ein schöner Song auf jeden Fall. Aber von den Verkaufszahlen gar nicht so der Burner. Und vielleicht gehen wir einfach mal das Album durch. Also es sind 12 Songs. Und was ich nie für möglich gehalten hätte, ist, das Album ist über eine Stunde lang und passte aber auf eine einzige LP.
Und das,
wie ist das denn physikalisch möglich?
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch schon ganz oft gestellt habe, weil ja immer auch bis heute Plattenproduzenten sagen, nee, also mehr als 20 Minuten pro Seite sollte man eigentlich möglichst vermeiden bei Vinyl. Jetzt geht Hysteria insgesamt 62 Minuten und 32 Sekunden, also da muss ja mindestens, so, ne, im Schnitt wären es jetzt 31 Minuten ungefähr pro Plattenseite und das haben die alles da drauf geknallt ohne irgendeinen Soundverlust, also wenn man das Ding auflegt, so, das klingt ja von vorne bis hinten absolut top, da kann man ja gar nichts meckern, also das ist wirklich ein Geheimnis, dass mir gerne mal jemand verraten darf, wenn es da draußen jemand weiß, wie die das gemacht haben.
Also Matt Lang oder Jungs von Def Leppard, wenn ihr diesen Podcast hört, ruft doch mal an und sagt Bescheid. Was habt ihr da gemacht?
Das war auf jeden Fall ein ziemliches Kunststück, was denen da gelungen ist.
Okay, sollen wir einfach mal die Songs durchgehen? Also es sind 12 Stück. Wir müssen da jetzt nicht so ausführlich vielleicht reingehen, aber ich finde, der erste Song, der ist schon, ich sag mal, textlich ungewöhnlich.
Ist das so?
Heißt das, ja, der Song heißt Woman oder Women vielmehr. Ist ein Plural, Women. Und der Text beginnt damit, dass er aus der Genesis aus der Bibel zitiert. Oder zumindest,
darauf anspielt,
darauf anspielt, genau. Um dann allerdings den Bogen zu kriegen zu einem Thema, was bei Def Leppard eigentlich sprichwörtlich geworden ist, nämlich Making Love. Da heißt es dann Skin on Skin, Let the Love Begin, Women. Schön, ja. Was ist das für ein Song?
Also auf jeden Fall ein Song, der sich ja doch sehr langsam, sag ich mal, aufbaut, bevor er dann zum ersten Höhepunkt, sprich dem ersten Refrain kommt. Ne, der beginnt ja erstmal mit so Gitarrentönen, die so wie aus dem Nichts aufsteigen, bevor dann die Band einsetzt. Aber auch da, das Tempo ist ja jetzt wirklich, ne, wenn man mal bedenkt, dass Def Leppard ganz am Anfang mal ein Teil der New Wave of British Heavy Metal waren, dann ein Album mit so einem Song, der wirklich, also nicht mal mehr mit Tempo ist, also der ist ja wirklich sehr langsam so zu eröffnen, ist dann natürlich schon ein Statement hinsichtlich, dass sie damit halt schon mal nichts mehr zu tun haben wollen mit irgendwie Heavy Metal. Aber ist auf jeden Fall ein Song, der dann nach dieser Gitarrenmelodie, die da aus dem Nichts kommt, eben in einem sehr gemächlichen Tempo anfängt, aber schon trotzdem sehr treibend ist, bevor dann die Strophen ja wirklich in der Dynamik so fast schon auf Null runterfahren. Also die erste Strophe ist ja dann ganz zurückgelehnt und dann steigert es sich ja immer weiter und weiter und weiter, bis dann der Refrain schon ziemlich reinknallt, muss ich sagen. Auch mit viel schönen Backing-Vocals, die da Joe Elliott unterstützen, fast schon chorartig. Damit die Leute natürlich auch genau wissen, was sie dann später beim Konzert alles mitsingen müssen.
Okay.
Damit der Stadionchor funktioniert.
Ja. Warst du mal bei Def Leppard auf einem Konzert? Weil
ja, vor ein oder zwei Jahren, als die zusammen mit Motley Crue auf Tour waren in Hannover.
Okay.
Da habe ich die endlich mal gesehen.
War das dann im Stadion tatsächlich, wo du sagtest, Stadion tauglich, oder war das in der Halle?
Es war Open Air.
Okay.
Es war Open Air vor dieser Arena, die es da in Hannover gibt. Mhm. Genau, Expo Plaza, so hieß die Location. Da. Und 2023 war es ja, also knapp zwei Jahre ist es jetzt her. Mhm. Muss ich auch sagen, war ein sehr gutes Konzert, auch wenn die Def Leppard Setlist ein bisschen sehr kuschellastig war.
Okay.
Aber ansonsten super Performance.
Absolut. Also ich habe sie auch 2019 gesehen und davor, also ich wusste damit zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig, was mit Def Leppard anzufangen. Also ich kannte halt die alten Hits und es hieß halt immer, ja, die machen Stadionrock im besten Sinne und das machen sie ja auch. Das heißt also, die Songs sind so, ich sage jetzt mal, geschrieben, dass, wie du sagst, dass man gut mitsingen kann. Dass halt ein volles Stadion wirklich gut klingt, wenn der Refrain ertönt.
Ja.
Aber auch von der Performance ist es halt so, ich hatte dann auch Fotos gemacht. Sänger Joe Elliott zum Beispiel, er posiert halt immer so, dass du ihn perfekt auf dem Foto dann siehst. Also das heißt, er guckt dir auch in die Kamera. Das sind einfach so Sachen, da merkst du, okay, Die performen einfach so professionell, dass du am Ende in jederlei Hinsicht ein perfektes Ergebnis hast.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Kunst.
Das muss man halt wirklich sagen, fand ich auch, als ich die gesehen habe, da merkt man echt, dass jedes Detail in deren Bühnenshow wirklich bis in die kleinste Bewegung, die da irgendwer macht, wirklich durchdacht ist. Und jetzt bei manchen Bands finde ich, die schießen sich damit dann so ein bisschen selber ins Knie, weil du dann merkst, okay, das ist jetzt alles auswendig gelernt, aber Def Leppard schaffen es irgendwie, so eine perfekt choreografierte und konzipierte Show auf die Bühne zu bringen, aber ohne, dass du jetzt das Gefühl hast, dass da nur irgendwas auswendig Gelerntes reproduziert wird, sondern die agieren trotzdem total natürlich und irgendwie, als wäre das jetzt gerade spontan aus dem Bauch raus, obwohl es das ja definitiv nicht ist. Was da bei denen auf der Bühne passiert. Aber sie lassen das nicht so, ich finde, denen merkt man das gar nicht so an, dass das eigentlich wahrscheinlich jeder Schritt auswendig gelernt ist, den die da machen.
Und das heißt, du würdest auch vermuten, dass die Band ab und zu mal probt, zusammen.
Das würde ich sogar sehr stark vermuten, dass die ab und zu im Vorfeld von so einer Tour auch mal noch eine Probe einschmeißen.
Ja, ja, genau. Es gibt ja auch Bands, wo die sagen, nee, wir sind so gute Musiker, wir müssen nicht zusammen proben. Also vielleicht so eine Woche vor der Tour, vor der, ich weiß nicht, zweimonatigen Tour, um so ein bisschen in den Flow zu kommen. Aber eigentlich, wir haben das drauf. Und bei denen, denke ich, wird es anders sein.
Ich denke auch. Also auf jeden Fall machen die einen extrem disziplinierten Eindruck. Also die sind ja auch alle noch in Topform.
Ja.
da kann man wirklich nichts kritisieren, finde ich. Wie gesagt, Setlist war so eine Sache, wo man dann schon mal sagen könnte, ja, okay, ein bisschen mehr knackigere Songs, die ein bisschen nach vorne gehen, wäre vielleicht mal ganz nett gewesen. Aber sonst wirklich ein Konzert, wo es von meiner Seite aus gar nichts irgendwie, keinerlei Punkte gab, wo ich jetzt sage, oh, da könnte man jetzt aber richtig irgendwie Kritik äußern. Aber,
ja,
muss ich auch sagen, ich 6 Songs von Hysteria waren im Set.
Und ich ahne schon, dass Rocket auch mit dabei war.
Auf jeden Fall war der mit dabei, ja.
Das ist nämlich der zweite Song in der Setlist von Hysteria. Und was ist das für ein Song? Auf jeden Fall ein stadiontauglich.
Ja, das mega. Also der Refrain ist ja wirklich, dieser Refrain vor allem, der hat ja schon ein bisschen dieses Wechselspiel zwischen den Vocals und dann den Gitarren, die da immer so dazwischen kommen. Und dieses Call-and-Response-Prinzip ist natürlich auch, also allein das macht den Song halt schon super eingängig, sodass man immer auch da sofort wieder easy mitsingen kann, wenn man diesen Refrain auch nur einmal gehört hat. Hilft natürlich auch immer viel, wenn im Refrain der Songtitel besonders oft genannt wird, wie es bei Rocket ja der Fall ist, ne? Dann muss man eigentlich
Rocket,
nur...
Yeah.
Genau, ja, das sind jetzt, also Rocket, yeah, das kann sich ja wirklich jeder merken, ja, also wenn man weiß, wie der Song heißt, kann man da auch sehr schnell den Refrain mitsingen. Also auch das wieder total aufs Stadion direkt schon getrimmt, auch mit ganz vielen Chören und allem, was dazugehört, damit man sich bloß nicht so viel Text merken muss und trotzdem direkt das Gefühl kriegt, ich kann hier voll dabei sein.
War am Ende dann die 7. Single-Auskopplung, als man da nochmal einen hinterher schieben wollte. Und
ja,
wurde auch erst 1989 ausgekoppelt. Also da hat man es wirklich sehr, sehr gut gemeint.
Was ich an dem Song immer besonders mag, ist tatsächlich das Ende, weil die Nacht, also ganz am Ende dieser letzte Refrain ist ja dann so quasi Double Time, so, ne, ein bisschen schneller alles gespielt. Und da geht dann nochmal richtig die Post ab.
Okay.
Und ich finde das immer so schade, dass die dann nur einen Durchgang von diesem schnellen Refrain machen, dann ist der Song schon wieder vorbei. Ich denke mir so, boah, jetzt seid gerade so richtig, da hätte man ruhig nochmal einen dranhängen können. Ich meine, gut, jetzt geht der Song eh schon 6,5 Minuten. Das wird sicherlich ein Grund gewesen sein, warum sie dann nur einen von diesem schnellen Refrain-Durchgang gemacht haben. Aber der, finde ich, ist so das absolute Highlight von dem Song, aber dann irgendwie auch so schnell vorbei. Hm. Wobei umgekehrt, ne, always leave them wanting more. Immer wenn der Song vorbei ist, denke ich so, boah, eigentlich will ich den jetzt direkt nochmal hören, weil dieses Ende, das knallt einfach so rein. Da habe ich jetzt noch gar nicht genug von gekriegt.
Okay, aber das Album geht dann natürlich mit einem schönen Song weiter, und zwar Animal. Das war die erste Single-Auskopplung. Das ist jetzt, wie du sagst, ne? Da sind sie jetzt endlich mal ein bisschen schnell geworden und dann Animal ist doch eher ein ruhiger Song. Ist das schon eine Ballade?
Ja, also verglichen mit der Ballade, die da, also der, ja, auf jeden Fall Ballade, die danach kommt, würde ich sagen,
ist
jetzt
Ballade,
vielleicht
Ballade.
Noch nicht. Genau. Ja. Also im Vergleich zu Love Bites, der danach folgt, würde ich jetzt Animal vielleicht noch nicht so ganz in die Balladenecke.
Okay. Da gab es auch ein schönes Video zu, das ich noch im Kopf habe, was so im Zirkusmilieu spielt. Also das heißt, es ist nicht nur ein reines Performance-Video, sondern auch eins mit einer Nebenhandlung. Ganz schön eigentlich.
Ja.
Deswegen Animal. Aber welches Animal ist es eigentlich?
Ich habe schon Vermutungen, welches Animal es sein könnte. Lass mich raten, es hat irgendwas mit Liebe zu tun.
Ach, meinst du, dass der Flapper da nicht nur einen Text zu hat?
Ich würde eher mal sagen, also man sollte vielleicht lieber mal gucken, wie viele Songs auf Hysteria nicht indirekt oder direkt von dem Thema Liebe handeln, als umgekehrt. Da ist man auf jeden Fall schneller fertig.
Ja, wobei bei Rocket zum Beispiel, ich dachte immer, das sei so, ne, Rocket-Metapher für, ne, aber angeblich handelt der Song dann doch von den musikalischen Heroen der Band aus den 60ern und 70er Jahren, wo dann halt irgendwie die Raumfahrt groß geschrieben wurde und wo die, was weiß ich, da
ja, gut.
Also offensichtlich,
also das,
ist es da,
das würde
jetzt
ja bei
nicht
Rocket
so direkt.
Ja, wobei bei Rocket heißt es im Refrain ja trotzdem Rocket, yeah, Satellite of Love. Also so ganz aus ihrer Haut raus können sie dann anscheinend doch nicht. Aber ja klar, also jetzt wo du sagst hier in dem Text von Rocket hier, wenn da einfach nur noch aufgezählt wird, Jet Black, Johnny B, Genie, Major Tom etc., ne, da ist ja Rocket Man, wird ja auch noch erwähnt,
genau,
von Elton John.
Elton
so,
John,
Sergeant Pepper and the Band, ja, die Beatles, so klar. Nee, das ergibt natürlich schon total Sinn, was du sagst. Aber Satellite of Love, also ganz ohne die Liebe geht's dann auch in dem Song nicht.
Okay, aber wo...
Auch wenn es da dann vielleicht mal die Liebe zur Musik ist,
ja,
vermute
genau,
ich jetzt
genau
mal, dass das so gemeint ist. Aber am Ende immer noch Liebe.
wo auf jeden Fall die Liebe ganz groß geschrieben wird, ist Love Bites. Und du sagst schon, das ist eine Ballade.
Ja, also mehr Ballade geht ja gar nicht mehr.
Ist die schon sehr traurig oder?
Ja, doch, würde ich schon sagen.
Es geht um eine zerbrochene Liebe.
Aber das sind ja auch die Art von Liebessongs, die in den Charts immer am besten funktionieren, würde ich fast behaupten. Kann mich jetzt gerade an kein super erfolgreiches Liebeslied sehen, erinnern, in dem es um eine richtig glückliche...
Ja, du hast
zumindest
recht.
Zumindest keins,
ja.
Was in den Charts super weit oben war. Bestimmt gibt's das ein oder andere, aber so in der Tendenz würde ich schon sagen... Kaputte Liebe verkauft sich in der Musik immer ein bisschen besser.
Ja, stimmt. Also dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr zu erzählen als so ein Song, wo es einfach nur, was weiß ich, zur Sache geht.
Na gut, wobei, das haben wir ja bei Whitesnake letztes Mal schon festgestellt, dass man darüber auch
hat sich auch ganz gut
Text
verkauft. Ja, genau, aber wenn ich an die Balladenfolge, die wir Anfang des Jahres hier im Podcast hatten, zurückdenke, also es war schon immer so ein bisschen kompliziert auf jeden Fall und
ja.
Auch hier Love Bites, also die Liebe, ja beißt, nein, Liebe tut weh. Manchmal auch, wenn sie auseinandergeht.
Aber sehr starker Song.
Sehr starker Song.
Auch hier wieder finde ich, der Refrain hier lebt auch wieder sehr von diesem Zusammenspiel von Vocals und dann dieser Gitarrenmelodie, die da immer im Hintergrund noch mitläuft. Die finde ich, die Gitarre, die sorgt dann noch für so dieses extra Quäntchen Dramatik, das im Gesang natürlich schon verankert ist, aber die macht den Refrain dann so richtig herzzerreißend.
Mhm. Love Bites war natürlich auch ein großer Erfolg.
Ja.
Aber der absolut größte Erfolg, der kommt auf der A-Seite danach. Welcher Song ist das?
Pour Some Sugar on Me heißt der. Auch wieder ein sehr wenig subtiler Titel bezüglich der Thematik. Also auch ein sehr eher sexuell fast schon aufgeladener Song, würde ich sagen. Aber ja, das ist natürlich der Hit des Albums.
Also Moment, man soll ein bisschen Zucker auf jemanden streuen oder auf mich streuen, ja. Und das soll irgendwie sexuell aufgeladen sein. Okay, gut.
Also ich sag nur, Love is like a bomb, baby, come on, get it on. Also schon die erste Zeile.
Was ist das für ein Song? Also rein musikalisch, es hat einen krachenden Rhythmus im Grunde genommen.
Ja,
die Gitarren sind gar
Stampfer.
Nicht ein Stampfer, genau. Ne? Die Gitarren.
Also das ist vielleicht fast der einzige Song, wo man noch so ein bisschen diese Heavy-Metal-Wurzeln der Band irgendwie erahnen kann. Aber nur durch diesen stampfenden Rhythmus.
Okay.
Der könnte ja, der finde ich, in einem völlig anderen Kontext oder so, könnte der ja auch bei Manowar irgendwie auftauchen.
Oh, geil.
So, ne, wenn Manowar, wenn man alles
noch gar nicht.
Alles um diesen stampfenden Drumbeat herum wegnimmt und durch irgendwas anderes, also durch irgendwie True-Metal-Sachen ersetzt, so, dann würde der, glaube ich, immer noch funktionieren.
Blow Your Speaker, yeah.
Zum Beispiel. Blow Your Speakers von Manowar ist doch so ein Song, der hat eigentlich auch so einen ähnlichen stampfenden Rhythmus, nur ist halt das, was drumherum passiert, natürlich was völlig anderes so.
Mhm.
Aber deswegen finde ich so, dass der einzige Song auf der Platte, wo man so mit viel gutem Willen minimal noch diese Heavy-Metal-Wurzeln von Def Leppard vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen raushören kann. Aber man muss es auch schon wollen.
Also es heißt ja, dass Joe Elliott, der Sänger, inspiriert war von Run-DMC und Aerosmith, Walk This Way. Da gab es ja diese Kooperation von den beiden, der einen Hip-Hop-Band und der Hard-Rock-Legenden-Band aus den USA, aus den 70er Jahren. Und dass Pour Some Sugar on Me also davon sehr inspiriert ist, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Die Antwort darauf.
Passt zu einer These, die ich schon seit längerem habe, dass das eigentlich der erste richtige Rap-Rock-Crossover-Song ist. Ich meine, Walk This Way, okay, das war natürlich noch früher, aber das war ja schon mehr so eine Neuauflage von einem Song, den es vorher schon mal gab und den man dann halt mit diesen Rap-Elementen versucht hat, wieder hip zu machen. Aber Pour Some Sugar on Me ist ja von Anfang an so konzipiert gewesen, weil ich meine, auch die Strophen sind ja schon fast mehr gerappt als gesungen. So, ne? Das ist eigentlich so der früheste Song, der mir jetzt einfällt, der wirklich von einer Rockband kommt und schon mit solchen Elementen bewusst von Anfang an angereichert wurde, während halt Walk This Way ja dann retroaktiv erst in so ein Ding umgewandelt wurde, obwohl er eigentlich mal gar nicht solche Rap-Elemente ursprünglich hatte.
Also du sagst, dass der Gesang auch schon einigermaßen gerappt ist, ne? Also das kann man schon sagen eigentlich. Wobei Joe Elliott natürlich eine Also er hat schon eine Hardrock-Stimme. Also die ist auch sehr rau. Jeden Fall. Er hat immer so einen rauen, wie sagt man dann? Ja. Irgendwie so, ne, die Kehle ist immer so ein bisschen hustig.
Das stimmt. Aber jetzt, wo du gesagt hast, das sei die Antwort auf Walk This Way, lese ich die Textzeile Step Inside, Walk This Way aus Pour Some Sugar on Me natürlich auch direkt nochmal ganz anders.
Okay.
Also vor allem, weil der Song ja direkt damit anfängt, zumindest in der Albumversion. Das fand ich nämlich auch immer ganz interessant, dass die Musikvideo-Version von Pour Some Sugar on Me ein vollkommen anderes Intro hat als die Albumversion. Und vor allem auch ein Intro, das ich persönlich eigentlich immer viel besser fand als das von der Albumversion, muss ich wirklich sagen.
In welchem Video?
Diesem Performance. Ach, ja, stimmt, da gab es auch zwei, ne?
Richtig.
Ja,
genau.
Stimmt. In dem Performance-Video, wo sie da im Stadion sind und natürlich genau. Nur Frauen gezeigt werden, weil niemand anderes hört, der Flappert.
Nein.
Das ist ja völlig klar. Da hat der Song.
Die Jungs
ganz
haben
anderes
Manowar gehört, das ist ganz klar.
Ja. Nur ironischerweise, wo wir gerade schon Blow Your Speakers von Manowar hatten, da sind dann im Video auch nur Frauen im Publikum. Also wer hört? Also anscheinend hört gemäß dieser Videos auf jeden Fall kein einziger Mann Heavy Metal oder Hard Rock. Naja.
Das ist ja der alte Trick von DJs. Also man muss die Frauen auf der Tanzfläche zum Tanzen bringen, dann kommen die Männer auch. Also die Männer, die trauen sich einfach nicht, weil Tanzen ist nicht so die Sache von Männern.
Naja, auf jeden Fall in der Videoversion, die dann im Stadion spielt und so ein klassisches Performance-Video ist, da hat der Song ein gänzlich anderes Intro als auf dem Album, das ich aber immer viel cooler fand als das Intro von der Albumversion, muss ich sagen.
Okay.
Weil da
okay.
baut sich der Song mit so Echos, ne, mit diesem Gesang, der dann als Echo so immer wieder kommt und so vorsichtigen Gitarrentönen, die so ein bisschen anklingen, also da baut der sich halt viel schöner auf, während die Albumversion ja dieses kurze A Cappella-Intro hat und dann geht's halt sofort los mit dem Song halt. Ne? Also klar, das ist natürlich für Single-Auskopplung und bla und damit das im Radio funktioniert, ist das natürlich das viel geeignetere Intro, wie es dann auf dem Album auch ist. Aber ich finde manchmal so ein bisschen Stimmung aufbauen schon ganz schön, bevor der Song dann richtig losgeht.
Aber der Song, der ist nicht sofort zum Hit geworden. Er wurde in Großbritannien als Single ausgekoppelt und blieb erstmal jetzt vielleicht nicht wie Blei in den Regalen liegen, aber es war jetzt kein großer Hit. Und es gab zunächst ein anderes Video, was jetzt nicht in einem großen Stadion spielt, sondern was Def Leppard in einem Haus, in einem abbruchreifen Haus zeigt. Und dieses Haus wird dann letzten Endes von einer Gruppe Frauen niedergerissen. Also das heißt, die sind mit Vorschlaghämmern und so bewaffnet und reißen die Bude ein. Das ist immer die Szenerie von außen und innen sieht man dann halt Def Leppard, wie sie da performen im Wohnzimmer und wie dann halt die Wände wackeln und letzten Endes dann halt auch eingerissen werden. Und ich finde, das Video ist eigentlich, also ich finde es origineller auf jeden Fall.
Ja, aber irgendwie zeigt das andere Video ja dann mehr, was für einen krassen
Erfolg
Status der Flap hat.
Absolut.
Ne, wenn man sich das andere Video dann anschaut, dann denkt man ja sofort so, oh mein Gott, was, das muss ja die großartigste Band der Welt sein, wenn die in so einer riesen Arena vor so vielen Leuten spielt.
Ja, das ist natürlich auch ein Trick, einfach.
Ja, klar.
Es muss dann immer bigger, better und so weiter sein und was geht noch größer als ein Stadion zu zeigen, wo natürlich nur Frauen drin sind, wie du sagst.
Platz 2 in den Billboard-Charts.
Ah, okay.
Aber auch erst 1988 im Juli erreicht.
Das hat ein paar Monate gedauert, auf jeden Fall.
Hat auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, bis der Song so richtig bei den Leuten angekommen ist. Aber seitdem nicht mehr wegzudenken aus jeder Def Leppard-Setlist, würde ich behaupten.
Und es hat dann natürlich zu dem Zeitpunkt, als halt diese Single dann auch ein großer Erfolg wurde, das Album Hysteria auf Platz 1 der Billboard-Charts in den USA geschickt. Und das war natürlich das große erklärte Ziel. Das heißt, also damit hatte man dann dieses Ziel erreicht. Du sagst, nicht wegzudenken aus der Setlist, würdest du sagen, das ist der größte Hit von Def Leppard, so rückblickend? Also wir können jetzt ja auf, ich weiß nicht, 45 Jahre Karriere von Def Leppard zurückblicken. Und ist eigentlich so der Song, den man immer hören möchte, immer als erstes ins Gedächtnis bekommt und am liebsten sofort mitsingen.
auch der Song, der auf irgendwelchen Metal-Partys oder Rock-Partys, würde ich behaupten, am häufigsten von Def Leppard läuft.
Pour some sugar on me in the name of love.
Ja, das ist doch mal eine klare Ansage.
Ja, wobei auch hier gibt es wieder eine kleine Geschichte, wie Joe Elliott zu diesem Textschnipsel gekommen ist. Und zwar saß er wohl mit Produzent Matt Lang im Wohnzimmer und kriegte Tee gereicht. Und Matt Lang fragte ihn, möchtest du Zucker reinhaben? Ein oder zwei Würfel? Und er sagte, ist völlig egal, schmeiß einfach ein bisschen Zucker auf mich. Pour some sugar on me. Das soll er wohl genauso gesagt haben. Und dann war der Titel bestimmt. Hm.
Ja, na manchmal gut. Sind es so Zufälle, die das bestimmen, ne?
Dann muss man nur noch den Text so ein bisschen auf die andere Schiene drehen. Na gut. Sechster Song, auch wieder eine Single, wie du sagtest.
Aber ja, Armageddon, auch noch eine Single. Und damit sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, die komplette A-Seite von Hysteria, jeder einzelne Song, wurde als Single ausgekoppelt. Und da muss ich dann auch, bevor wir dann gleich noch zu den anderen Songs kommen, auch direkt mal sagen, ich finde das Album durchweg fantastisch. Okay. Aber ich verstehe halt schon, warum ausgerechnet auf der A-Seite alle Songs ausgekoppelt wurden und auf der B-Seite dann nicht ganz so viele. Weil ich finde halt, die ersten sechs Songs sind dann doch noch ein Tacken stärker als die sechs, die danach kommen, so im Durchschnitt.
Okay, also bis vielleicht auf den Titeltrack, zu dem kommen wir
ja,
noch.
Ja, deswegen, ja.
Aber du würdest trotzdem sagen, um jetzt so ein, das Fazit jetzt vorwegzunehmen, nein, eigentlich nicht. Du würdest trotzdem sagen, mit 7 Songs wäre das Album nicht vollständig.
Nee, das nicht. Also da muss schon noch ein bisschen mehr passieren als nur die Singles.
Also das heißt für dich 62 Minuten, die müssen am Stück sein.
Ja. Also das ist wirklich ein Album, das ich auch easy am Stück durchhören kann, ohne auch nur eine Sekunde mich zu langweilen.
Okay, cool.
Da ist auch kein Song drauf, den ich irgendwie großartig skippen wollen würde. Wenn überhaupt, dann tatsächlich der Opener von der B-Seite, Gods of War, aber da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal im
Kommen
Detail
wir gleich zu.
Zu,
genau, ja.
Jetzt sind wir erst noch bei Armageddon It, auch ein super Song, wie ich finde, mit auch einem Refrain, wo man wieder nichts wirklich braucht, außer den Songtitel. Genau. Und dann kann man da schon super mitsingen. Selbst wenn man keine Ahnung hat von irgendwas anderem von dem Text. Man muss nur wissen, wie der Song heißt. Und man kommt da dann schon gesanglich ganz gut mit.
Genau. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man die Faust hochreckt. Und ja, das muss schon sein. Also Armageddon It, das klingt natürlich so ein bisschen wie Armageddon It. Und da habe ich mir sagen lassen von Leuten, die sehr gut Englisch sprechen, dass das doch ein Euphemismus für Sex ist.
Wer hätte es gedacht?
Na, wie schön. Also das heißt, man hat da so eine gewisse Zweideutigkeit eingebaut. Zensiert wurde das Ganze eh nicht. Großbritannien im Jahr 1987 war das vielleicht einfach kein Thema mehr. aber du sagst Armageddon, ist cooler Song.
Ja, absolut.
Einfach auch wieder so ein Prollstampfer, der im Live-Set nicht fehlen darf.
So würde ich das unterschreiben. War auch im Live-Set, als ich sie dann gesehen habe, tatsächlich. Also ich glaube, die sechs Songs, die sie da von Hysteria gespielt hatten, waren dann halt wahrscheinlich 6 von den 7 Singles. Ich glaube, Album-Tracks war da nicht so angesagt. Also generell auf dem Konzert.
Jetzt sagst du, dass die zweite Seite gar nicht so stark beginnt, also vergleichsweise, ne? Also schon, man kann es gut anhören auf jeden Fall. Da hat jetzt der Flappert etwas versucht. Ich dachte jetzt Gods of War, das könnte natürlich auch irgendwie wieder so ein Liebessong sein, das dann halt irgendwie die etwas martialische Variante. Aber da haben wohl der Flappert einen Song, ja, eine Art politischen Song gewagt. Da geht es nämlich um die Sinnlosigkeit des Krieges.
Aber ich finde, dafür ist der Song dann doch ein bisschen sehr schmusig geraten.
Schmusig?
Ja, schon. Also unter einem Song über Krieg stelle ich mir dann irgendwie immer was anderes vor. Ich weiß nicht.
Also das heißt, dich überzeugt das Ganze nicht so?
Ja, das Konzept, finde ich, geht nicht so ganz auf. Ich finde auch den Song so ein bisschen, also ich habe natürlich da sofort auch die Melodie im Ohr so, ne, der ist auch super catchy, das ist gar keine Frage. Ansonsten, ich finde trotzdem, dass der so ein bisschen, ne, also immer noch ein guter Song, wirklich, ich finde da keinen Song schlecht auf dem Album, aber wenn ich jetzt einen benennen müsste, wo ich sage, der fällt doch ein bisschen ab, würde ich doch sagen, es ist der.
Dann aber
da finde ich, das folgende Don't Shoot Shotgun schon wieder deutlich ansprechender. Das wird auch mal wieder einer der Songs, der ein bisschen mehr so nach vorne geht, ne, das Tempo zumindest mal ein bisschen so wieder anzieht, also was auf dem Album jetzt natürlich alles relativ ist, ne, so einen wirklich schnellen Song gibt's ja gar nicht auf der Platte, aber ne, im Verhältnis zu, was so das Standardtempo, sag ich mal, auf Hysteria ist, geht dann Don't Shoot Shotgun doch ein bisschen mehr, ein bisschen treibender irgendwie zur Sache, was ich dann auch immer als sehr schöne Abwechslung empfinde, wenn ich das Album mal wieder durchhöre.
Würdest du denn sagen, dass das Metal ist oder ist das
Nein, also da kommen
Rock,
wir, also selbst beim Hardrock, selbst beim Hardrock würde ich sagen, kommen wir auf diesem Album höchstens bei Pour Some Sugar on Me an.
Okay, na gut.
Also alles andere ist immer noch viel zu soft, um das in dieses Genre einordnen zu. Also wenn ich an Hardrock in den 80ern denke, denke ich halt so an Guns N' Roses.
Okay.
Und da ist ja nun wirklich jeder Song auf Hysteria sehr weit weg von. Also bei Guns N' Roses hört man halt schon die Gefahr. Bei Def Leppard gibt's keine Gefahr.
Okay, nicht mal bei Gods of War, okay.
Nicht mal bei Gods of War.
Aber vielleicht beim nächsten Song Don't Shoot Shotgun, schieß nicht mit der Schrotflinte. Welche Schrotflinte könnte das jetzt wieder sein? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir werden dieses Rätsel jetzt nicht lösen.
Also ich hab natürlich eine Vermutung, welche Shotgun da geschossen werden soll, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und wollen, es auszusprechen.
Also wie gesagt, es ist bei Def Leppard schon ziemlich sprichwörtlich mit den Texten, dass halt immer diese Analogien gezogen werden zu, was weiß ich, Raketen, die abgefeuert werden und so weiter und so fort. Und schön. Dann gibt's aber einen weiteren Song, Run Riot. Ja, das ist so ein guter Zeitsong. Living by the law is a bloody necessary bore. Also, ne, wenn man sich an alles hält, dann ist es total langweilig. Also mach mal was anderes.
Ja.
Guter Song?
Ja.
Punkt.
Aber auch jetzt nicht unbedingt das absolute Highlight der Platte. Aber trotzdem, wie alles auf Hysteria, definitiv ein guter Song. Aber apropos Hysteria, danach kommt ja dann wirklich das, finde ich, Highlight der B-Seite, der Titeltrack des Albums. Der ist natürlich auch super soft, aber trotzdem jetzt keine
sehr melodisch, ne?
Ja. Trotzdem finde ich halt keine Ballade im eigentlichen Sinne, so, ne?
Nein.
Dafür ist das Tempo des Songs dann halt auch einfach zu hoch, so. Also der ist ja schon relativ flott unterwegs, was man vielleicht eigentlich, das merkt man vielleicht gar nicht so bewusst, weil er halt trotzdem so super melodisch und soft ist, aber der geht schon in einem ordentlichen Tempo nach vorne. Und ist aber natürlich auch ein Song für die Tanzfläche, ne? Wo dann
man
in den 80ern dann wahrscheinlich, ich war ja nicht dabei, aber vermute ich mal, dass sich da in den Clubs dann viele Leute, wenn der lief, irgendwie so Arm in Arm der Liebe gehuldigt haben.
Ich denke schon, der war jetzt nicht so hart und sehr melodisch. Da ist es ganz spannend, nochmal ein paar Worte zur Produktion zu sagen, weil Gitarrist Phil Collin hat mal gesagt, ja, bei dem Song sind teilweise 4 oder 8 verschiedene Gitarrenparts zu hören zur gleichen Zeit. Also das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Die Def Leppard hatten 2 Gitarristen in der Band oder haben es immer noch natürlich, sind aber Steve Clark, der damalige zweite Gitarrist, der ist 1991 leider verstorben und
Das letzte Album mit ihm.
Genau.
Hysteria.
Jetzt, wo du sagst, ja.
Ja.
Was hat er gemacht?
Drogen.
Und gesoffen, ne?
Gut, ist ja im weitesten Sinne.
Ja.
Pass ist das ja dann auch eine Droge.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und es heißt auch so, dass die Gitarrenspuren eher von Phil Collin eingespielt wurde, weil Steve Clark schon nicht mehr so
schon nicht
auf
mehr
der
so
Höhe war.
Auf der Höhe der Zeit war, ja. Das habe ich auch mal gelesen. Und die sind ja sogar so wahnsinnig gewesen, dass die also teilweise, wenn Akkorde gespielt wurden, Phil Collin dann gar keine Akkorde wirklich gespielt hat, sondern jeden Gitarrenton einzeln aufgenommen hat. Und dann wurden die übereinander gelegt.
Ja.
Zu den Akkorden, damit halt jeder, also normalerweise, ne, wenn man auf der Gitarre so einen Akkord anschlägt, du kannst ja nicht wirklich alle Seiten gleichzeitig anschlagen. So
du hast ja so einen Weg quasi, den
genau, du hast ja so einen Weg, den du über die 6 Seiten im Zweifel zurücklegen musst. Das heißt, du hast ja schon bei allen Seiten immer so eine Millisekunde Verzögerung. Die nimmt man natürlich nicht wirklich wahr, so, ne, aber sie ist da. Die nimmt man halt in Kauf, die nimmt man nicht wirklich wahr, aber sie ist da. Und bei der Produktion von Hysteria haben die aber gesagt, nee, wir wollen, dass wirklich jeder Ton in so einem Akkord mit dem größtmöglichen Punch sofort reinkommt und deswegen haben die dann wirklich jeden Ton teilweise einzeln aufgenommen und die dann hinterher zu den Akkorden zusammengemischt.
Okay.
Ja.
Das ist natürlich schon sehr aufwendig. Ja.
Ja.
Letzten Endes haben sich natürlich ja auch durch den Unfall dann natürlich die Aufnahmen von Februar 1984, da hat man die ersten Aufnahmen gemacht, ist schon mal ins Studio gegangen. Sie ging bis Januar 1987. Das heißt, man hat sich für alles, natürlich auch für die ganzen Dramen und die Neuausrichtung, hat man sich fast 3 Jahre lang Zeit gelassen. Oder sind es 4 Jahre? 3 Jahre. Nur 3 Jahre. 3 Jahre lang Zeit gelassen und das erklärt dann natürlich auch, was du sagst, also beziehungsweise das erklärt es dann, warum es so lange gedauert hat. Also man hat dann wirklich nichts dem Zufall überlassen und jeden einzelnen Ton, der da war, sogar noch aufgesplittet im Grunde genommen. Ja. Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Also das erklärt, ne, das sind auch so Punkte, die dann erklären, warum die Produktion dieser Platte so unendlich lange gedauert hat. Weil die halt wirklich sehr detailversessen da an allem gearbeitet haben, damit wirklich jeder Song so gut wie nur irgend möglich wird.
Wir hatten ja bei Whitesnake auch gehört, dass deren Gitarrist John Sykes mit dem Produzenten sich sehr, sehr lange Zeit, also mehrere Wochen oder Monate sogar, Gedanken um den Gitarrensound gemacht hat. Also offensichtlich war das so eine Sache in den 80er Jahren, dass unheimlich viel Geld teilweise dann in solche Projekte gepulvert wurde von den Plattenfirmen und dass man da als Band einfach auch die Zeit und als Produzent natürlich auch die Zeit und die Muße bekam, überhaupt sowas machen zu können. Also auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Aber gut. 2 Songs sind noch drauf. Excitable und Love and Affection. Das klingt also nach Def Leppard.
Ja, eigentlich beides. Ne? Ist ja auch könnte ja auch ein Song. Excitable Love and Affection könnte ja auch fast schon ein Song sein. Wenn man das so wegredet, okay, könnte das auch der Titel eines Songs sein.
Auch keine Singles, aber trotzdem vom Album nicht wegzudenken.
Nee, auf keinen Fall. Vor allem bei Love and Affection muss ich sagen, den könnte ich mir sogar auch noch, hätte ich mir gut als Single noch irgendwie vorstellen können.
Okay.
Also der ist als ja auch super, super eingängig. So, den Refrain kann man auch gut mitsingen. Das wirklich, finde ich, das Album endet doch nochmal dann auf so einem richtigen Highlight.
Okay.
Muss ich sagen.
Also, das heißt, Hysteria von Def Leppard ist schon eins deiner Lieblingsalben. Das kann man schon sagen, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Also, keine Frage, okay.
Ja.
Wie häufig hörst du das Album?
Ach, das lege ich schon sehr regelmäßig auf. Muss ich aber auch dazu sagen, es ist wirklich die einzige Def Leppard-Platte, die bei mir regelmäßig rotiert. Ah, das muss ich dann jetzt dazu sagen. Was gar nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwie andere jetzt unbedingt nicht mag. Also Pyromania ist ja auch super. Mhm. Ich finde auch den Nachfolger von Hysteria, Adrenalize, der natürlich immer so ein bisschen das Problem hatte, dass er halt danach kam und dann natürlich nicht so gut ist wie Hysteria. Aber auch als ich mir den dann irgendwann doch mal angehört habe, dachte ich so, ja, nee, aber es ist ja auch immer noch ein bockstarkes Album, ne? Eigentlich schon sträflich unterbewertet, würde ich fast schon behaupten. Wenn das jetzt mal hier Leute hören und sich so denken, mein Gott, Adrenalize habe ich aber auch ewig nicht gehört, hört da mal wieder rein. So, die Platte ist wirklich, wirklich richtig gut. Aber Hysteria ist schon das Def Leppard-Album meiner Wahl, wenn mir jetzt der Sinn nach dieser Band steht. Wobei ich echt sagen muss, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, die haben ja in den 90ern mit Slang dann auch nochmal so ein... Ja, wie irgendwie alle 80er-Bands in den 90ern dann dieses eine Album gemacht haben, wo sie dann irgendwie versucht haben, mit dem Zeitgeist zu gehen, was in den wenigsten Fällen funktioniert hat. Aber muss ich sogar sagen, als ich Slang dann irgendwann mal gehört habe, fand ich das eigentlich auch richtig gut. Also klar, es ist dann ganz anders so, aber wenn man sich darauf einlässt, ist auch das keine schlechte Platte. Also Def Leppard schon, finde ich, die haben schon viel Gutes gemacht, aber Hysteria ist natürlich das, was einfach vollkommen heraussticht.
Du sagst Adrenalize, da war natürlich Let's Get Rock die erste Single. Ja. Da hat man natürlich lange drauf gewartet. Ne? Das kam dann 1992 raus, das Album. Und es wurde auch ordentlich gepusht durch ein Video. Aber da war natürlich der Zeitgeist schon ein anderer. Das heißt, irgendwie der Rock der 80er Jahre war im Grunde genommen tot. Mit Haarspray und hochtupierten Frisuren und Glam und so war da nichts mehr. Und stattdessen war Grunge die große Sache. Da kann ich mich halt auch noch groß dran erinnern. Und jede Band, die hat sich dann danach dran orientiert und oder ist vielleicht dran zugrunde gegangen. Das ging natürlich auch. Also ganz viele Bands aus den 80ern haben das dann halt nicht mehr überlebt, weil sie einfach nicht mehr angesagt waren. Und Def Leppard haben das aber eigentlich mit, ja, ich sag mal, mit so kleineren Blessuren eigentlich ganz gut hingekriegt. Weil ja, heute sind sie immer noch relevant und bringen ja auch nach wie vor Alben raus. Ja,
wenn auch nicht in besonders hoher Frequenz.
Genau. Bleibt mir noch, also mir bleiben natürlich noch ein paar Fragen. Also du sagst natürlich, okay, ist mein Lieblingsalbum. Jetzt haben Def Leppard natürlich zwei Gitarristen gehabt, Steve Clark und Phil Collen, wobei Phil Collen wahrscheinlich dann doch alle Gitarrenspuren eingespielt hat. Trotzdem, welchen Gitarristen findest du denn persönlich, mit welchem Gitarristen kannst du persönlich mehr anfangen?
Ich würde jetzt gerne Vivian Campbell sagen, aber der hat auf dem Album ja noch gar nicht gespielt.
Er spielt jetzt bei Def Leppard, genau.
Der ist ja dann nach Steve Clarks Tod dann in die Band gekommen. Und ist ja bis heute dabei. Mhm. Das ist natürlich der beste Def Leppard-Gitarrist ever.
Okay.
Auch wenn er bei Def Leppard gar nicht so oft zum Zuge kommt, mal zu zeigen, wie gut er eigentlich ist. Weil da ja ganz andere Sachen gefragt sind so. Aber wenn man mal hören will, warum Vivian Campbell meiner Meinung nach der beste Def Leppard-Gitarrist ist, muss man nur mal die erste Dio-Platte hören, dann ist diese Frage sofort beantwortet. Ja, aber ansonsten ist natürlich, also Phil Collen, der ist natürlich der Def Leppard-Gitarrist. So, wie du schon sagst, ne, der hat ja eigentlich auch fast alles hier schon eingespielt. Der ist natürlich auch beim Songwriting zusammen mit Joe Elliott dann irgendwie der Federführende, würde ich mal sagen. Also Joe Elliott und Phil Collen sind ja am Ende so der Kern von Def Leppard.
Klar, ohne die geht's nicht weiter, ne? Weil die Songs müssen ja geschrieben werden. Dann gibt's noch Bassist, wie heißt der, Rick oder Ricky Rick Savage? Savage? Heißt er wirklich Rick Savage?
Ja. Aber hier wird so mal gerade geguckt, Rick Savage ist neben Joe Elliott tatsächlich das einzig verbliebene Gründungsmitglied von Def Leppard. Mhm. Also selbst Phil Collen, so existenziell er für diese Band ist, kam dann aber erst ein bisschen später dazu.
Genau. Bester Song?
Bester Song, ja, Put Some Sugar on Me. Das ist, glaube ich...
Bestes Gitarrensolo?
Naja, so richtige Soli gibt's ja auf dem Album gar nicht. Das ist ja mehr so melodische Spielereien mal hier und da in den Zwischenteilen, aber so ein richtiges Gitarrensolo gibt's ja auf der Platte eigentlich gar nicht.
Nein, nein, nein. Dominik, vielen Dank, dass du heute da warst und uns ein paar
vielen Dank für die Einladung.
Hintergrundinformationen zu Pour Some Sugar on Me und Hysteria und Def Leppard natürlich auch gegeben hast. Und ich lege die Platte jetzt gleich nochmal auf. Ich bin ganz ehrlich.
Ich glaube, das werde ich auch machen.
Und ich gucke mir das Video nochmal an. Also, das ist doch eine runde Sache. Hysteria, ein erfolgreiches Album mit vielen Hits, vielen Hooks, Gitarrensoli, okay, sagst du eher weniger, dafür aber sehr viel Liebe, Making Love, ein wenig Zucker, Raketen, Frauen, Kriegsgötter, ein bisschen Drama, also eigentlich ziemlich viel Drama, aber ein toller Umgang von Def Leppard mit ihrem Drummer Rick Allen. Und das ist doch etwas, das Hysteria erst so richtig rund werden lässt. Und jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr Def Leppard, wie findet ihr Hysteria und Pour Some Sugar on Me? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boss of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Unabhängig davon seid ihr natürlich wie immer unsere 5-Sterne-Hörer Deluxe. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alles, soweit es bei Spotify gelistet ist. Noch umfangreicher ist das Programm auf unserem YouTube-Kanal, da findet ihr alle quietschebunten Videos aus dieser Folge. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung unter dieser Folge. Und damit dieser Podcast auch weiterhin wie eine Rocket in die Höhe schnellt, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Um es mit Def Leppard zu sagen, you got the peaches, I got the cream oder so ähnlich. In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann wieder Poplastik, so viel sei schon mal verraten, aber wie immer mit einem frischen Thema aus den 80ern. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Eure Boys of Summer.